Höre Israel bei Radio Horeb. Ein herzliches Grüß Gott an Sie alle, die Sie eingeschaltet haben bei der Sendung zur Vorbereitung auf den Sonntag. Mein Name ist Veronika Ruf. Wir befassen uns heute mit dem Evangelium und der dazugehörigen Lesung aus dem Alten Testament vom 27. Sonntag im Jahreskreis. Sie finden das Evangelium für diesen Sonntag bei Markus Kapitel 10, Verse 2 bis 12. Die Lesung ist entnommen aus dem Buch Genesis, Kapitel 2, die Verse 18 bis 24. Vielleicht wollen Sie eine Bibel zur Hand nehmen oder sich die Stellen im Schott-Messbuch aufschlagen und dann mitverfolgen. Ich sage Ihnen die Stellen jeweils nochmals an, bevor wir sie dann lesen. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Herrn Professor Dr. Burkhard Zapf. Er ist Professor für Altes Testament an der Katholischen Universität Eichstätt. Grüß Gott, Professor Zapf.
Grüß Gott, Frau Ruf.
Sie sind nicht nur Professor, sondern auch Priester. Sie legen uns die Stellen also nicht nur als Exeget aus, sondern auch als jemand, der wohl am Sonntag darüber zu predigen hat. Dankeschön, Professor Zapf, jetzt schon, dass Sie sich für uns Zeit heute nehmen. Wir fangen auch gleich an mit der ersten Lesung. Sie steht am Beginn des Buches Genesis, dem ersten Buch der Bibel, im zweiten Kapitel, Verse 18 bis 24. Lesung aus dem Buch Genesis. Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott der Herr formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen. Vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Soweit die Lesung aus dem Buch Genesis. Hören wir nun dazu die Auslegung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt in der Lesordnung der Sonntagsgottesdienste selten vor, dass ein Text aus dem Alten Testament in derart direkter Form den Hintergrund des Evangeliums bildet, wie dies am kommenden Sonntag der Fall ist. So zitiert Jesus in dem Streitgespräch, in das er die Pharisäer verwickelt wird, direkt aus dem alttestamentlichen Text, der die erste Lesung des Sonntags bildet. So hat es zunächst den Anschein, als ginge es in beiden Texten im Evangelium und in der Lesung im Grunde genommen um dasselbe Thema, nämlich die Unauflöslichkeit der Ehe. Es würde von daher eigentlich genügen, sich nur mit dem einen der beiden Texte zu beschäftigen. Das entspricht aber nur dem ersten Eindruck. Eine nähere Betrachtung der Texte hingegen zeigt, dass es hier zwar um ähnliche Fragen, aber jeweils vor einem anderen Hintergrund, beziehungsweise mit einer anderen Akzentuierung geht. Zunächst einmal ist jedoch bemerkenswert, dass Jesus direkt auf einen alttestamentlichen Text Bezug nimmt, um seine Argumentation zu stützen. Im Grunde genommen zieht er sogar zwei alttestamentliche Texte heran, nämlich neben einem Vers aus dem Lesungstext auch einen Vers aus dem ersten Schöpfungsbericht der Bibel, aus Genesis 1,27. Unter Bezug auf diesen Vers stellt er ja seine Argumentation den Satz voran, dass Gott am Anfang der Schöpfung sie als Mann und Frau geschaffen hat. Jesus nimmt also gleich zweimal in dieser Perikope des Neuen Testamentes auf das Alte Testament Bezug. Damit zeigt uns diese Form der Argumentation zunächst einmal, dass Jesus das Alte Testament mitnichten als etwas Altes im Sinn von Vergangenem und Überholtem betrachtet. Für ihn ist, wenn man das so sagen darf, das Alte Testament seine Bibel, die Grundlage seiner Verkündigung und Botschaft. Dies sollte all den Christen zu denken geben, die meinen, mit dem Auftreten Christi habe sich das Alte Testament sozusagen überholt und daher für einen Christen keine Bedeutung mehr. Vielmehr ist es zusammen mit dem Neuen Testament auch für einen Christen nach wie vor Offenbarungsquelle. Gerade wenn man sich nun mit der ersten Lesung des heutigen Sonntags näher beschäftigt, wird dies sehr schnell klar. Denn es werden hier Aussagen gemacht, die von zeitloser Gültigkeit sind. Dabei gehört diese berühmte Lesung von der Erschaffung der Frau aus der Rippe des Mannes zu den Texten der biblischen Schöpfungsurerzählungen. Eine der Grunderkenntnisse der modernen Wissenschaft hinsichtlich der Entstehung dieses Abschnitts der Bibel ist es, dass man von zwei größeren Literaturkomplexen ausgehen muss, die aus verschiedenen Zeiten und Theologenkreisen stammen. Man bezeichnet sie gewöhnlich mit Priesterschrift und mit Javisten. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal beider Textgrößen dabei ist die unterschiedliche Bezeichnung Gottes. So wird in den einen Texten Gott nur mit Gott bezeichnet, so zum Beispiel im ersten Schöpfungsbericht. In anderen Texten, etwa der Paradieserzählung, findet sich hingegen der Gottesnamen Jahwe bzw. Herr. Hier wird von Gott als Gott der Herr oder Jahwe Gott gesprochen. Daher weist man diese Texte einem Autor oder Sammler zu, den man in der Forschung als Javist bezeichnet. Unser Text gehört dabei zu jener zuletzt genannten zweiten Textgruppe. Er bildet die Fortsetzung der Erzählung von der Erschaffung des Menschen in Genesis 2, 4 b bis 8, beziehungsweise den Vorspann der folgenden Geschichte von Versuchung, Fall und Vertreibung des Menschen und seiner Frau aus dem Paradiesesgarten. Das heißt, um die Aussage des Textes zu erschließen, muss man immer seine Einbindung in jenen größeren Textkomplex im Blick haben, den man dem Javisten zuschreibt. Beim ersten Durchlesen erscheinen die beschriebenen Texte ja in recht naiver Form die Entstehung des Menschen zu schildern. Sie scheinen damit in radikalem Gegensatz zu dem zu treten, was wir heute über die Entstehung des Menschen in den modernen Wissenschaften wissen. In extremen Kreisen, die die Bibel als wortwörtlichen Bericht nehmen wollen, geht man daher sogar so weit, dass man die Erzählungen über die Erschaffung des Menschen jenen modernen wissenschaftlichen Theorien über die Entstehung des Menschen direkt entgegenstellt, sozusagen als Alternativen. Damit aber wird man in keiner Weise dem Sinn und Anspruch der biblischen Erzählungen gerecht. Denn hier geht es nicht um eine naturwissenschaftliche Beschreibung der Entstehung des Menschen, sondern um Aussagen, die den Menschen in seinem Wesen und vor allem seiner Beziehung zu Gott und seiner Umwelt zu fassen suchen. Tatsächlich sind diese Erzählungen nur vor dem Hintergrund des alten Orients zu verstehen, wo es eine ganze Reihe Erzählungen gibt, die sich in ähnlicher Weise mit der Erschaffung des Menschen beschäftigen und dabei ebenfalls Erkenntnisse über das Wesen des Menschen in Erzählform zum Ausdruck bringen. Keine Frage, dass hier vor allem Bilder eine große Rolle spielen. Gehört es doch zur menschlichen Erfahrung, dass sich manche Sachverhalte am besten in Bildern ausdrücken lassen. Und genau dies geschieht auch in der biblischen Urgeschichte, wie wir nachher noch ausführlicher sehen werden. In unserer Lesung geht es also nicht um eine reale Beschreibung eines Vorgangs, der sich irgendwann vor langer Zeit abspielte, sondern um Aussagen über das Wesen des Menschen und seine Bestimmung, die auch heute noch aktuell sind. In der alttestamentlichen Wissenschaft bezeichnet man diese Erzählungen über die Erschaffung des Menschen als Anthropogonie. Der Begriff meint eine Erzählung, in der die Entstehung des Menschen so geschildert wird, dass auch deutlich wird, was es mit diesem Wesen auf sich hat. Die heutige Lesung ist dabei, wie bereits gesagt, Fortsetzung der in Genesis 2, 4b bis 7 geschilderten Erschaffung des Menschen durch Gott. Sie bildet sozusagen den zweiten Akt jener Erschaffung. Geschildert wird ja in Genesis 2, 4b bis 7, dass Gott den Menschen aus Lehm formt, also etwa in der Form, wie ein Töpfer ein Gefäß formt. Dieses Bild will die enge Verbindung des Menschen mit dem Ackerboden veranschaulichen, den er als Bauer bearbeitet und zu dem er als vergängliches Wesen nach seinem Tod auch wieder zurückkehrt. Zugleich ist er von Jahwe Gott mit dem Lebensatem beschenkt, sozusagen in einer Mund-zu-Nase-Beatmung. Das heißt, der Mensch lebt sozusagen von Gott her, kommt zu seinem eigentlichen Menschsein eigentlich nur in der Beziehung zu Gott. Jeder Atemzug soll ihn an diese lebensnotwendige Beziehung erinnern. Wer nun einmal zugesehen hat, wie ein Tongefäß von einem Töpfer geformt wird, der weiß, dass dies ein durchaus heikles Unterfangen ist. Leicht wird das Ganze schief und der Töpfer muss seine ganze Geschicklichkeit anwenden, um das Gefäß wieder in die Form zu bringen, die er will. Töpfern ist eine hohe Kunst. Jenes Bild wird hier nun auch auf Gott übertragen. Auch er ist offensichtlich mit dem ersten Akt seines Erschaffens nicht ganz zufrieden. Denn es heißt ja im ersten Satz der Lesung, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott will also sozusagen in einem zweiten Schöpfungsakt sein Geschöpf nochmal nachbessern. Damit wird natürlich keine Aussage darüber gemacht, dass Gott nicht von Anfang an vollkommen erschaffen kann, sondern es wird vielmehr erzähltechnisch eine Aussage über das Wesen des Menschen gemacht. Menschsein allein besteht nicht darin, dass man nur existiert. Vielmehr gehört zum Menschen auch der Sozialbezug, der Bezug zu anderen Menschen dazu. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es gibt wohl kaum jemand, der diese Worte nicht nachvollziehen könnte. Einsamkeit kann erdrückend sein. Und nicht wenige Menschen leiden unter Einsamkeit mehr als unter einer schweren Krankheit. Gemeinschaft hingegen öffnet uns die Fenster zur Welt. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat dies einmal sehr schön in den Worten zum Ausdruck gebracht: Jedes wirkliche Leben ist Begegnung. In diesem ersten Satz der Lesung wird also bereits das zentrale Thema angeschlagen. Es geht um den Menschen als soziales Wesen. Gleichzeitig schimmert ein sehr schönes Gottesbild durch. Hier wird uns Gott als fürsorglich liebender Gott geschildert, dem es darum geht, dass sein Geschöpf, der Mensch, rundum glücklich wird. Wie die Einsamkeit zu überwinden ist, sagt dann die zweite Hälfte des ersten Verses. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht, sagt Gott. In diesem kurzen Satz werden gleich zwei wesentliche Aussagen getroffen. Der Mensch ist hilfsbedürftig. Er bedarf einer Hilfe und umgekehrt, er ist auch geschaffen, um anderen Hilfe zu sein. Nicht schlimmer als Menschen, die meinen, allein zurechtzukommen, auf niemanden angewiesen zu sein. Wie sympathisch dagegen Menschen, die zugeben können, ich brauche dich, ich bin froh, dass es dich gibt. Oder die selbst bereit sind, anderen hilfreich zur Seite zu stehen. Die ihm entspricht. Wörtlich heißt der Satz im Hebräischen eigentlich, die ihm gegenüber ist. Gemeint ist eine Hilfe auf Augenhöhe, die mit ihm verkehrt. Damit ist nicht gesagt, dass diese Hilfe dem Menschen gleich sein muss. Oft ergänzen sich ja gerade unterschiedliche Menschen in vorzüglicher Weise. In Vers 19 ist nun Jahwe Gott wiederum als Töpfer tätig, indem er die Tierwelt erschafft. Insgesamt geht es hier um eine Verhältnisbestimmung des Menschen zu seiner belebten Umwelt. Erkennbar wird dies daran, dass der Mensch die Tiere benennt. Benennung ist ja eine Art Ausübung von Herrschaft. Denn durch Namensgebung ordnet der Mensch seine Umwelt in seine Kategorien. Bekommt er sie in den Griff und gewinnt darüber ein Stück Verfügungsgewalt. Zusammen mit dem ersten Schöpfungsbericht gelesen, wo Gott durch sein schöpferisches Wort Ordnung in das urzeitliche Chaos bringt, führt der Mensch hier sozusagen dieses Ordnungswerk fort. Und ihm wird so ein Stück Anteil an der göttlichen Schöpfermacht gegeben. Im letzten Teil dieses Verses stellt der Autor jedoch ausdrücklich fest, dass der Mensch unter der Tierwelt keine ihm entsprechende Hilfe fand. Auch in diesem kurzen Satz wird Wesentliches über den Menschen und sein Verhältnis zu den Tieren zum Ausdruck gebracht. Sicher können Tiere dem Menschen eine Hilfe sein. Man denke nur an die Verwendung von Tieren zum Pflügen oder als Zugpferde für Transportmittel. Auch mancher Hund ist für seinen Herrn eine große Hilfe, indem er vielleicht die Einsamkeit ein Stück vertreibt oder als Blindenhund ihn den Weg zu finden hilft. Aber um sein Menschsein zu entfalten, um sich austauschen zu können, um Gedanken, Freuden und Sorgen zu teilen, genügt auch der liebste Schoßhund nicht. Auch hier dient die Fiktion des scheinbar zunächst in seinem Vorhaben gescheiterten Schöpfergottes nur der Erzählstrategie, um die anschließend geschilderte Erschaffung der Frau als Höhepunkt der Erzählung besonders herausstellen zu können. Der Zauberschlaf, in den Jahwe Gott der Menschen verfallen lässt, ist ein auch in anderen Kulturen häufig anzutreffendes Motiv. Damit verbindet sich das Anliegen, dass der Mensch nicht Zeuge des geheimnisvollen Vorgangs der Schöpfung sein kann. Der beschriebene Vorgang, wonach eine Rippe des Menschen als Grundlage der Erschaffung der Frau dient, ist natürlich wiederum ein Bild. Es drückt den engen Zusammenhang zwischen Mann und Frau aus. Liegt doch die Rippe nahe dem Herzen, sodass die Frau ein Herzensanliegen des Menschen ist. Letztlich schimmert hier wohl auch die leibliche Verbindung von Mann und Frau im geschlechtlichen Miteinander durch. Wenn nun Gott der Herr dem Menschen die Frau zuführt und diese erstmals in der Bibel das Wort ergreift, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, so ist dies ein dankbarer Jubelruf. Jetzt erst ist der Mensch wirklich Mensch und seine Erschaffung abgeschlossen. Auch hier sind verschiedene Aspekte zu beachten. Der Mensch beginnt zu sprechen, nachdem er zuvor nur die Namen der Tiere genannt hat. Sprechen ist ein wichtiger Ausdruck der Kommunikation und dafür bedarf es eines gleichwertigen Gegenübers, das der Mensch in der Frau gefunden hat. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, ist in der Bibel Ausdruck enger verwandtschaftlicher Beziehung. Und gerade diese Beziehung, die Einbettung des Menschen in seine Sippe, ist Grundlage jeder Geborgenheit. Der letzte Satz, Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen, gibt im Deutschen die hebräische Wendung nur sehr unvollkommen wieder. Im Hebräischen heißt nämlich Mann Ish und Frau Isha. Demnach müsste man den Satz korrekt etwa folgendermaßen wiedergeben. Isha soll sie heißen, denn vom Ish ist sie genommen. Auch hier kommt in wunderbarer Weise die komplementäre Beziehung zwischen Mann und Frau zum Ausdruck. Gleich und doch unterschiedlich gehören sie zusammen. Höhepunkt menschlicher Gemeinschaft ist demnach die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Nirgendwo sonst wird dies im zeitgenössischen alten Orient in dieser Weise zum Ausdruck gebracht. So wird beispielsweise im babylonischen Gilgamesch-Epos erzählt, dass Enkidu, ein Freund des Gilgamesch, zunächst wie ein Tier unter den Tieren lebt und erst durch die Verführung seitens einer Frau zum Menschen wird. Höhepunkt der Erzählung ist jedoch nicht die Beziehung zur Frau, sondern die Freundschaft mit Gilgamesch. Nur im Alten Testament findet sich eine solche hohe Wertschätzung der Frau als dem Mann ebenbürtig und als ersehntes Gegenüber. Dies ist in einer Zeit verbreiteten Patriarchalismus durchaus bemerkenswert. Auch die beiden letzten Verse der Lesung machen wesentliche Aussagen über den Menschen. Sie sprechen zunächst von der starken Anziehungskraft der Geschlechter, die sogar dazu führt, dass sich der Mann aus der Obhut seiner Familie als aus den stärksten leiblichen und seelischen Verbindungen löst. Sich an die Frau zu binden, meint mit ihr durch das Leben zu gehen. Verstärkt wird dies durch die Aussage, sie werden ein Fleisch. Da das Alte Testament den Menschen vor allem von seiner materiellen Seite her betrachtet, geht es hier um allumfassende, persönliche Lebensgemeinschaft. Die abschließende Notiz schließlich, dass beide nackt waren, sich aber nicht voreinander schämten, bereitet bereits die folgende Paradieseserzählung vor, wo es hier um das Erkennen dieser Nacktheit geht. Zunächst spielen auch hier Traditionen eine Rolle, die Sie auch in anderen Erzählungen über den Ursprung des Menschen finden. Tatsächlich spiegelt sich in der biblischen Abfolge Nacktheit, Bekleidung durch pflanzliche Materialien, Bekleidung mit Fellen, die reale kulturgeschichtliche Entwicklung menschlicher Kleidung wider. Dass sich hier beide nicht voreinander schämen, weist dabei auf einen heilen Zustand des Miteinanders hin. Scham entsteht ja dort, wo sich Menschen bloßgestellt fühlen und ihre eigene Erbärmlichkeit erkennen. Hier hingegen ist der Mensch sowohl in einem heilen Verhältnis zu Gott wie auch zu seiner Partnerin, sodass es die Erfahrung des Bloßgestelltwerden nicht gibt. So veranschaulicht dieser tiefe und aspektreiche Text, wie gelungenes Menschsein von Gott her gedacht ist. Die Sehnsucht nach tiefer leibseelischer Gemeinschaft, wie sie sich in der Beziehung zwischen Mann und Frau vollendet und wie sie dem menschlichen Wesen zutiefst eingeprägt ist, findet sich auch heute noch. Allerdings ist sie heute immer wieder gestört, da wir uns, entsprechend der biblischen Darstellung, eben nicht in der idealen Urzeit, sondern der realen Jetztzeit befinden, wo menschliche Beziehung durch Sünde und Scham belastet wird. Nach dieser Auslegung hören wir zunächst ein Musikstück, bevor ich dann das Evangelium auslegen werde.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendung Höre Israel zur Vorbereitung auf den Sonntag. Wir betrachten das Wort Gottes für den kommenden Sonntag. Es ist der 27. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben soeben die Lesung aus dem Buch Genesis gehört und von Professor Dr. Burkhard Zapf von der Katholischen Universität Eichstätt ausgelegt bekommen. Jetzt wenden wir uns dem Evangelium zu. Es ist entnommen aus Markus Kapitel 10, Verse 2 bis 12. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen: Was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Soweit das Markus-Evangelium. Hören wir dazu nun die Auslegung.
Wie ich bereits gesagt habe, knüpft an die alttestamentliche Lesung des kommenden Sonntags das heutige Evangelium in verschiedener Weise an. Hier geht es ja um eine Frage, die ja heute viele Menschen, nicht zuletzt Christen, berührt. Die Frage nach der Erlaubtheit der Ehescheidung, also die Beendigung einer eigentlich auf Dauer angelegten Beziehung zwischen Mann und Frau. Die heute im Markus-Evangelium vorliegende Perikope über die Frage der Ehescheidung gibt dabei nicht nur die einstige Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern wieder, sondern ihr spiegelt sich auch die Diskussion der frühchristlichen Gemeinden, an die Markus sein Evangelium richtet. Das zeigt sich recht schön im vorletzten Abschnitt des Evangeliums, genauer in den Versen 10 bis 12. Dort findet ja nach der öffentlichen Auseinandersetzung mit den Pharisäern eine Jüngerbelehrung sozusagen privatissime statt. Jesus wendet dabei das allgemeine Ehescheidungsverbot auf konkrete Fälle an, sodass sich hier so etwas wie eine frühe Vorform des späteren kirchlichen Eherechts andeutet. Zunächst jedoch einige Worte zur Situation des Evangeliums. Im Alten Testament, und zwar genauer in Deuteronomium 24, 1-4, den von Mose verkündeten Gesetzeskorpus, findet sich eine rechtliche Entfaltung der Ehescheidung. Bestimmt wird dort, dass der Ehemann die Möglichkeit hat, seine Frau wegzuschicken, wenn er etwas Anstößiges an ihr entdeckt. Das geschah formaljuristisch durch die Ausstellung einer Scheideurkunde, durch die die Frau aus der Ehe entlassen wurde. Im jüdischen Verständnis war die Ehe ja so etwas wie ein Besitzverhältnis des Mannes, aus dem eine Frau entlassen werden musste, bevor sie einen anderen heiraten konnte. Die Diskussion in der zeitgenössischen rabbinischen Literatur drehte sich nun vor allem um die Frage, was unter jenem Anstößigen zu verstehen sei, von dem Deuteronomium 24, Vers 1 spricht. So fasst etwa die Schule Schamais den Begriff Anstößiges recht eng und bringt ihn mit Unzuchtsünden in Verbindung, während die Schule des Rabbiners Hillel darunter auch geringfügige Dinge, wie etwas das Anbrennen lassen der Suppe, versteht. Wenn nun die Pharisäer hier Jesus eine Falle stellen wollen, so ist ihnen offensichtlich seine Position einer Unauflöslichkeit der Ehe bereits bekannt. Und sie wollen ihn zu einer ausdrücklichen Stellungnahme gegen die Weisung des Mose und damit die gottgegebene Tora verleiden. Die Antwort Jesu beinhaltet nun zwei wesentliche Aspekte. Den eigentlichen Grund des Mosegebotes sieht er in der Hartherzigkeit seiner jüdischen Zeitgenossen. Die Wiedergabe der Einheitsübersetzung wird hier dem ursprünglichen Sinn nicht ganz gerecht, denn man denkt dabei ja unwillkürlich an ein fehlendes Einfühlungsvermögen des Mannes gegenüber der aus der Ehe entlassenen Frau. Der hier verwendete Ausdruck Hartherzigkeit bezeichnet jedoch im Alten Testament, dass durch fortgesetzten Ungehorsam gegenüber göttlichen Weisungen fühllos gewordene menschliche Herz. Das Mosegebot ist damit also nichts anderes als eine Konzession an das verstockte Israel, das dem Gotteswillen nicht folgen will, ja vielleicht gar im Sinne einer Aufdeckung der Sündhaftigkeit Israels. Damit aber wertet Jesus das Mosegebot ab, und zwar als reine Menschensatzung, die im Grunde dem Gotteswillen widerspricht. Das macht vor allem auch die folgende Argumentation Jesu deutlich, die sich, wie bereits gesagt, auf zwei alttestamentliche Texte, und zwar aus den Schöpfungserzählungen, bezieht. Gegen das später erlassene Gebot des Mose argumentiert Jesu also mit der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes. Interessant ist dabei, dass beide hier zitierte alttestamentliche Texte ursprünglich mit der Ehescheidung nichts zu tun haben. Weder in Genesis 1,27 noch in Genesis 2,24 geht es ja um die Ehe, sondern lediglich um das Verhältnis von Mann und Frau. Erst durch die Kombination beider Verse mit einer kleinen Veränderung werden sie zur Argumentationsbasis für die Unauflöslichkeit der Ehe. Dies geschieht folgendermaßen. So erschafft Gott entsprechend Genesis 1,27 den Menschen als Mann und Frau. In Genesis 2,24 heißt es dann im hebräischen Text, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta hingegen, heißt es, darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen. Mann ist also durch Mensch ersetzt. Darunter wiederum kann man sowohl Mann wie Frau verstehen. Stellt man nun beide Verse zusammen, ergibt sich folgender Sinn. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, beide, der Mensch, als Mann und Frau verlassen ihre Eltern, um ein Fleisch zu sein. Danach zielt die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau auf das anschließende Verlassen der Eltern beider, um ein Fleisch zu sein. Beide Verse zusammen machen also deutlich, dass die Verbindung von Mann und Frau in der Ehe von Gott her bereits bei der Schöpfung gewollt ist und daher eine Trennung der beiden gegen den Willen Gottes ist. Beide Verse interpretieren sich also gegenseitig. Dabei klingt hier bereits die in anderen rabbinischen Texten anzutreffende Deutung an, wonach jede einzelne Ehe von Gott gestiftet ist. Das Scheidungsverbot wird daher von Jesus aus dem Schöpfungswillen Gottes abgeleitet, dem eigentlich das Mosegebot entgegensteht. Dass in der folgenden Jüngerbelehrung die Situation der frühen christlichen Gemeinden durchschimmert, zeigt sich daran, dass hier auch die Möglichkeit besteht, dass eine Ehefrau ihren Mann wegschicken kann, etwas, das aufgrund des geschilderten patriarchalischen Eheverständnisses im Judentum nicht möglich war. Außerdem wird Ehebruch hier nicht lediglich im Wegschicken des Ehepartners gesehen, sondern in der Wiederverheiratung. Das heißt, der klassische Fall der Trennung zwischen Tisch und Bett der Ehegatten gilt hier noch nicht als Ehebruch. Um die Position Jesu, die ja im Unterschied zur Praxis des zeitgenössischen Judentums recht hart und lebensfern erscheint, richtig zu verstehen, ist es wichtig, sie vor dem Hintergrund der Gesamtverkündigung Jesu zu sehen. Jesus verkündigt das Kommen des Reiches Gottes. In diesem gelten neue Regeln des Zusammenlebens, die sich unbedingt am Willen Gottes orientieren. Das heißt, dass sich von daher jegliches menschliches Miteinander anders darstellt als unter den herkömmlichen Gesetzen. Insofern ist das Ehescheidungsverbot oder vielleicht besser die Betonung der untrennbaren Zusammengehörigkeit von Mann und Frau in der Ehe ein Beispiel jener geänderten Lebenspraxis unter der Erwartung des kommenden Gottesreiches. Ist zu isolieren von den anderen Handlungsanweisungen Jesu im Evangelium, würde diesem Gebot nicht gerecht werden. Daraus ergeben sich, meine ich, auch Überlegungen für die praktische Umsetzung beider Lesungen. So wird in der ersten Lesung die Bezogenheit der Geschlechter aufeinander und ihr Miteinander als Vollendung des Menschseins gesehen. Eine größere Hochschätzung der Beziehung zwischen Mann und Frau, die in die Ehe mündet, ist, meine ich, nicht denkbar. Dies alles ist zunächst denen entgegenzuhalten, die andere Lebens- und Beziehungsformen des Menschen auf die gleiche Ebene stehen wollen. Umgekehrt verpflichtet diese Lesung kirchliche Praxis, und das heißt Priester und Laien, Hilfe zum Gelingen dieses Miteinanders von Mann und Frau zu leisten. Im Hinblick auf die Unauflöslichkeit der Ehe, die Jesus hier als ursprünglichen Willen des Schöpfergottes verkündet, ist angesichts der derzeitigen Situation in Gesellschaft und Kirche Folgendes zu sagen. Es wird aus meiner Sicht im derzeitigen Dialogprozess um die Erneuerung der Kirche in Deutschland als eine drängende Frage zu sehr der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen in den Blick genommen, so sehr dieses Thema betroffenen Menschen auf der Seele brennen mag. Viel wichtiger wäre es meines Erachtens, die Wertschätzung der Ehe als eine christliche Lebensform in den Blick zu nehmen und zugleich zu fragen, wie die Ehe als sakramentale Größe im Alltag gestaltet und gelebt werden kann. Daraus ergibt sich, dass eigentlich die Forderung der Unauflöslichkeit der Ehe nur denjenigen sozusagen zugemutet werden kann, die nun wirklich in der Dimension jener Erwartung des von Jesus verkündeten Gottesreiches in lebendigem Glauben stehen. Wenn dann die Ehe nicht lediglich ein weltlich Ding ist, sondern entsprechend der Interpretation des Markus-Evangeliums auch geistliche Dimensionen hat, insofern Mann und Frau von Gott füreinander bestimmt sind, so müsste sich dies auch im Ehealltag niederschlagen. Die Ehe wird nämlich dann zur konkreten Umsetzung christlichen Lebens hinein in den Alltag. Und hier scheinen sich mir erhebliche pastorale Defizite aufzutun, die es zu beheben gilt. Wie ist das aus dem Glauben heraus möglich, dass zwei Menschen durch Höhen und Tiefen hindurch in der Ehe treu verbunden bleiben? Welche geistlichen Hilfen gibt es hier, um den sakramentalen Charakter dieser Verbindung immer neu aufscheinen zu lassen? Wenn man sich um diese Frage zu wenig bemüht, dann bleibt die Frage der möglichen Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Eucharistie reine Symptombekämpfung. Und es besteht nebenbei bemerkt die Gefahr, die eindeutige Weisung Christi hier nicht ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass wenn man sich ausreichend um das Erstgenannte bemüht, es nicht auch in dieser Frage Lösungswege geben muss. Diese allerdings sind wohl kaum im Sinne einer generellen Regelung, als vielmehr jeweils im konkreten Einzelfall als pastoral verantwortliche Lösungen zu suchen. In jedem Fall sind beide Texte beides. Herausforderung, aber auch Ermutigung, sich vom Willen Gottes führen zu lassen. Wobei es sich, wie ja bereits die Lesung deutlich macht, dabei um den Willen eines Gottes handelt, der das Glück des Menschen will.
Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria. Professor Dr. Burkhard Zapf von der Katholischen Universität Eichstätt schließt uns heute das Wort Gottes vom kommenden Sonntag auf. Herzlichen Dank, Professor Zapf, für Ihre Ausführungen. Schön, dass wir jetzt noch ein bisschen ins Gespräch kommen können miteinander. Ich möchte einige Fragen stellen zur Lesung aus dem Buch Genesis. Als Alttestamentler haben Sie natürlich da auch einen Schwerpunkt zurechtgelegt. Und zwar zu diesem Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das bezieht sich hier auf die Ergänzung der Geschlechter. Das ist in der gefallenen Schöpfung, in der wir stehen und mit der wir oft auch genug zu kämpfen haben, nicht ganz einfach. Wie kann denn das jeweils andere Geschlecht wirklich Hilfe sein und nicht zur Last werden?
Ja, es wird hier sicher ein Ideal entfaltet, das im Alltag oft nicht eingeholt werden kann, das ist keine Frage. Allerdings wäre es auch hier gut, zunächst nicht auf das, was nicht klappt, zu starren, als vielmehr auf das, was klappt. Und ich denke, auch das gibt es immer wieder im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und immerhin ist es ja eine interessante Erfahrung, dass wo nur Männer unter sich sind oder nur Frauen unter sich bleiben, auf Dauer etwas fehlt. Nicht nur im Miteinander von Mann und Frau in der Ehe, sondern auch in Gesellschaft und Kirche fehlt etwas, wenn nicht ein Miteinander der Geschlechter angezielt wird. Insofern ist, wie ich meine, die Aussage des Alten Testamentes in einem größeren Horizont zu verstehen.
Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Dieser Satz hat mich auch angesprochen. Ist denn dieser paradiesische Zustand eigentlich nicht unerreichbar? Von außen kann man das zwar oft nicht beurteilen, aber sind es nicht doch eher weniger als mehr Paare, bei denen diese Harmonie des Zusammenlebens wirklich untereinander besteht?
Ja, auch in diesem Fall sind die Ausführungen der Bibel ja vor allem auf diesen Höchstfall der Beziehung zwischen Mann und Frau als der Höchstfall menschlicher Beziehung zu sehen. Im Grunde genommen gilt dieses Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch eigentlich ein Stück weit für die Beziehung zwischen Menschen generell. Es ist natürlich auch hier zunächst einmal Aufforderung, sich dessen immer wieder neu bewusst zu werden. Also mir hilft es zum Beispiel häufig gerade im Umgang mit eher unsympathischen Menschen, mir einmal bewusst zu machen, dass auch dieser Mensch genauso wie ich selber Geschöpf Gottes, geliebtes Geschöpf Gottes ist und ich ihn deshalb als Bruder und Schwester sehen soll. Das hilft mir oft und nimmt so manchen Konflikten auch ein wenig die Spitze. Und ich denke, das gilt natürlich in besonderer Weise auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau, gerade in der Ehe.
Nun sind aber viele auch alleinstehend, also nicht verheiratet. Gerade die Älteren, die vielleicht auch ihren Ehepartner oder Ehepartnerin verloren haben oder auch die vielen Singles. Dabei brauchen sie nicht nur Hilfe im technischen, also im handgreiflichen Sinn oft, zum Beispiel Hilfe beim Einkaufen für Ältere oder die Hilfe bei einer Reparatur, was auch immer, sondern auch eigentlich eine geistige Hilfe. Können Sie uns dazu etwas sagen?
Ja, also ich meine, dieser Aufruf, dieser Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ist ja eine Erfahrung, die wohl jeder unterschreiben kann. Man darf das aber nicht nur als eine Reflexion auf die eigene Befindlichkeit verstehen, sondern auch ein Stück als Aufruf, die Welt entsprechend zu gestalten. Ich meine, es wäre wichtig, dass wir uns als christliche Gemeinden wieder mehr bewusst machen würden, dass in unserer Reihe einsame Menschen sind und und es zu unserem Auftrag auch dazu gehört, diese Einsamkeit zu lindern. Das hilft übrigens auch der eigenen Einsamkeit, die eigenen Mauern der Einsamkeit zu übersteigen auf den anderen hin, hilft auch, mit der eigenen Einsamkeit zurechtzukommen, sodass letztlich beide Seiten am Ende beschenkt sind.
Mhm. Dankeschön, das war ein ganz wichtiger Hinweis. Ich möchte noch eine Frage stellen zum Markus-Evangelium. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, dieser ganz bekannte Satz. Sie sagen zu Recht, das verstärkt wieder die Bedeutung des Sakraments der Ehe und ihre Unauflöslichkeit aufgezeigt werden müsste. Findet das heutzutage überhaupt noch offene Ohren? Also die lebenslange Treue scheint ja schon fast die Ausnahme zu sein. Oder bin ich da zu pessimistisch?
Nein, ich glaube, Sie sehen das sehr realistisch. Aber mir fällt immer wieder auf, ich höre gelegentlich mal Bayern 1 und da fällt mir immer wieder auf, dass fast jeder zweite Schlager von der ewigen Liebe handelt. Mhm. Auch Verliebte sprechen interessanterweise nicht davon, dass sie nur für einen bestimmten Abschnitt miteinander glücklich sein wollen, sondern dass ihre Liebe für immer sein soll. Das heißt, die Liebe strebt offenbar nach Dauerhaftigkeit und Totalität. Sie ist zumindest eine Sehnsucht, wenngleich sie zugegebenermaßen nicht immer erfüllt ist. Aber auch merkwürdigerweise gehen Menschen auch dann, wenn eine Beziehung gescheitert ist, in die nächste mit derselben Hoffnung auf Dauerhaftigkeit. Es scheint also im menschlichen Wesen zu liegen, sich dauerhaft zu verschenken. Freilich muss das nicht heißen, dass dies immer und dauernd mit tiefen Gefühlen und den berühmten Schmetterlingen im Bauch einhergehen muss. Interessant sind für mich dabei unsere Ehejubilare mit 25 oder 50 Jahren. Wenn sie zurückblicken, erzählen sie oft von nicht immer leichten Zeiten, die sie durchleben mussten. Dennoch spürt man ihnen sehr oft eine gewisse Gelassenheit und auch Zufriedenheit an, die ich bei Menschen, die sich immer wieder in eine neue Beziehung stürzen und dann doch nicht den Traummann oder die Traumfrau finden, nicht sehen kann. Allein das zeigt mir, dass offensichtlich diese Forderung nach der Dauerhaftigkeit der Liebe in der Unauflöslichkeit der Ehe durchaus dem menschlichen Wesen näher ist und besser entspricht als ein häufiger Partnerwechsel.
Mhm. Da wären wir beim Thema wiederverheiratete Geschiedene, das ja so vielen Menschen unter den Nägeln brennt, wie Sie gerade ausgeführt haben. Das ist schon etwas, was Menschen bewegt. Viele sind auch betroffen davon. Selbst viele gute Katholiken reiben sich daran, dass diese wiederverheirateten Geschiedenen nicht zu den Sakramenten zugelassen sind. Es fehlt am Wissen und Verständnis, warum das so ist. Der Kirche wird dann oft der fehlende Barmherzigkeit vorgeworfen. Was antworten Sie darauf?
Ja, ich bitte zunächst mal natürlich für meine Hörer und Hörerinnen um Verständnis, dass ich dieses sehr komplexe Problem nur in einigen kurzen Sätzen entfalten kann. Der werde dazu natürlich erheblich mehr zu sagen. Ich will es aber einmal versuchen. Zunächst gilt, die Unauflöslichkeit einer sakramentalen Ehe ist ja nicht eine kirchliche Verlautbarung, sondern bezieht sich, wie wir anhand des Evangeliums sehen, auf das Wort des Herrn. Die Kirche fühlt sich dabei diesem Wort verpflichtet. In einer gültigen Beziehung, eine Beziehung mit einem anderen, einer gültigen Ehe, eine Beziehung mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau aufzunehmen, ist demnach zunächst einmal Ehebruch. Dies gilt, ob es einem gefällt oder nicht, in der Bibel als schweres Vergehen, das folglich die Zulassung zu den Sakramenten ausschließt. Dabei richtet sich dieser Ausschluss von den Sakramenten übrigens nicht an den jeweiligen Pfarrer, also kein Pfarrer hat das Recht, jemand von der Kommunionbank zurückzuweisen, sondern in erster Linie an das Gewissen desjenigen, der seine Ehe verlassen hat und eine andere Beziehung aufgenommen hat. Die aktuelle Frage, die derzeit im Dialogprozess der katholischen Kirche verhandelt wird, bezieht sich nun auf diejenigen, die ihre Ehe verlassen haben, um in einer neuen Ehe zu leben. Hier gibt es aus meiner Sicht keine generellen Lösungen, da, wenn man so sagen darf, jeder Fall anders liegt, sondern nur eine Lösung im Einzelfall. Folgende Punkte sind dabei zu bedenken. Als erstes muss gefragt werden, ist die erste Ehe überhaupt eine sakramentale Ehe im kirchlichen Sinn? Diese Frage kann nicht vom Ortspfarrer, sondern nur von Fachleuten, in einem eherechtlichen Verfahren geklärt werden, bei dem für die Betroffenen übrigens nur geringe Kosten entstehen. Ist dieser Weg nicht gangbar, empfiehlt sich ein Gespräch mit dem Seelsorger. Möglicherweise gibt es ja Gründe, wonach die alte Ehe tatsächlich ungültig war, die aber nicht nachweisbar sind. Auch dann wäre nach gründlicher Überlegung eine Zulassung zu den Sakramenten möglich. Denkbar für die Zukunft wäre vielleicht auch eine Lösung, wie sie in den orthodoxen Kirchen praktiziert wird. Hier wird dem Betroffenen nach einer Zeit der Aufarbeitung, sprich Buße, eine neue Beziehung von der Kirche eröffnet, womit auch der Zugang zu den Sakramenten möglich ist. Das heißt natürlich nicht, dass dies nach Belieben mehrfach wiederholt werden kann. Ich denke sowieso, dass wir hier von Menschen sprechen, die nicht ständig eine Beziehung, sprich Ehe, eine neue Ehe eingehen wollen. Die geschilderte Lösung entspricht meines Erachtens nach der menschlichen Unzulänglichkeit, die sich ja auch in einer Ehe niederschlagen kann, und versucht, diese aufzuarbeiten. Es ist ja eine traurige, häufig viel zu wenig thematisierte Erfahrung, dass beim Bruch einer Ehe große Verletzungen entstehen und die Partner auch aneinander schuldig werden. Und dies bedarf in jedem Fall einer Aufarbeitung vor dem Kommunionempfang, wie ja überhaupt der Kommunionempfang bei jedem Christen eine entsprechende Disposition erfordert. Ich denke, dass diese kurz beschriebene Lösung ein Weg für die Zukunft sein könnte, ohne das Gebot des Herrn außer Acht zu lassen. Trotzdem meine ich, muss der Schwerpunkt der Seelsorge darauf gelegt werden, zu helfen, dass Ehen gelingen. Dabei sind nicht nur Priester und Seelsorge gefragt, sondern im Grunde genommen auch gerade unsere christlichen Eheleute, die aus eigener Erfahrung die Kompetenz mitbringen, wie man eine Ehe lebt, wie eine Ehe gelingt und wie dies unter den Bedingtheiten unserer Zeit möglich ist. Soweit nur ganz kurz meine Stellungnahme dazu.
Ja, danke schön, Professor Zapf. Ich glaube, das war jetzt ganz wichtig noch zum Ende, dass wir das noch angesprochen haben. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und jetzt beschließen wir die Sendung mit dem priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen einen schönen und gesegneten Sonntag.
Dankeschön, Professor Zapf, das wünschen wir Ihnen ebenfalls. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf.